I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films. Und wie fast immer schauen wir uns auch heute einen Film an und nehmen dazu parallel einen Audiokommentar auf. Den heutigen Film hat sich Martin ausgesucht. Es handelt sich um Michel Azanavicius, The Artist aus dem Jahre 2011. Und Martin, verrate uns, warum.
Ja, Markus, ich freue mich schon die ganze Woche darauf, diesen Film mit dir zu besprechen. Und zwar habe ich The Artist damals in Frankfurt in einem Programmkino gesehen, als der rauskam. Und er hat mich damals in einer Zeit erwischt, wo ich selbst mit vielen Neuerungen überfordert war. Also, ich sag mal so, die ganzen neuen Sachen über Social Media.
Wie das Internet.
Das Internet, genau. Also vorneweg natürlich Social Media und so weiter. Und im Prinzip geht es in dem Film ja auch um, sag ich mal, radikale Neuerungen oder Veränderungen. Und irgendwie hat mich dieser Film unglaublich so berührt und auch persönlich sehr stark angesprochen. Und das ist mir auch beim Wiederschauen nochmal aufgefallen, dass der Film etwas mit mir macht. Und was halt großartig ist, das gefällt mir einfach, dass der Film einfach genau eigentlich voll aus der Zeit gefallen, also das ist ja ein Stummfilm, das muss man ja eigentlich sagen. Also wir haben natürlich eine
fast,
Tonspur,
ja.
Ne, genau, es ist fast ein Stummfilm.
Also am Ende hat er ja dann auch Dialog.
Genau, richtig, dann hat er auch Dialog, aber das werden wir jetzt auch während des Films besprechen. Ich finde, er funktioniert bei mir unfassbar gut und ich bin total ergriffen und muss auch sagen, mir ist noch was anderes aufgefallen, dadurch, dass Jean Dujardin, der den George Valentin spielt, einfach eine großartige Mimik hat. Und das in natürlich in diesem Film, der ohne gesprochenen Dialog eigentlich auskommt, sehr, sehr großartig ist. Und wir das selber heute noch wiederfinden, wenn wir zum Beispiel auch an den TikToker KB Lame denken, der, ich glaube, einer der, ich glaube, der zweit mit zweitmeisten Followern bei TikTok hat und der auch nur mit Gesten arbeitet. Also irgendwie so ganz oldschool ist das auch nicht. Und ich bin auch gespannt, was du von dem Film hältst und was du zu dem Film sagst.
Ja, also interessanterweise finde ich ja, dass wir so ein bisschen zurück in Richtung unserer ersten Folge gehen.
Ja.
Mit La La Land, wo wir ja ein Musical hatten, was auf die Musical-Filme der Classic Hollywood-Ära angespielt hat und rekurriert hat. Und jetzt haben wir einen Stummfilm, der auf die Stummfilm-Ära rekurriert. Mhm. Das ist natürlich insofern schon ganz spannend und interessant auch für mich, allein schon aus einer theoretischen Perspektive. Mhm. Und ja, ich fand den Film auch ziemlich gut. Der Film hat auch einige, gerade bei den Preisverleihungen, durchaus einige Sachen aufgestellt, die man so vorher auch noch nicht hatte. Da werden wir sicherlich auch noch mal irgendwann im Laufe des Tages zu sprechen drauf kommen. Und ja, ich würde sagen, alles Weitere können wir dann gleich besprechen, wenn wir den Film anschauen. Wir schauen die Blu-ray.
Genau. Ja, und ganz zu Beginn vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, man kann unser Projekt jetzt auch bei Steady unterstützen mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Schaut euch mal unsere Seite an, den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder unter iwenttofilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag.
Ja, danke. Und wir schauen wie gesagt die Blu-ray. Wir sind bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden.
Genau.
Und ich würde jetzt gleich einzählen. Von 3 auf 1 runter und bei Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Und wir öffnen mit diesem Logo von, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt die Firma? DCM.
Ja.
Oder DCM. Keine Ahnung.
Das kann man vielleicht auch nochmal zu Beginn sagen. Es ist ja ein französischer Film.
Genau, eine französische Produktion.
Genau, und ich muss auch sagen, dass die Franzosen, die haben es einfach drauf, kunstvolle Filme zu machen, die aber trotzdem sehr breitentauglich sind.
Mhm.
Also finde ich sehr, sehr spannend. Also das ist das, was meiner Meinung nach die Deutschen nicht hinkriegen. Die machen zwar auch kunstvolle Filme zum Teil, aber die haben dann immer so eine Schwere drin. Und diese Schwere, die sehe ich also bei den Franzosen oft nicht.
Ja gut, also französisches Kino kann auch sehr schwer sein.
Natürlich, ja.
Und ich sag mal so, was dem deutschen Kino dann eher fehlt, jetzt sind wir thematisch schon ganz woanders, ist ja eher das Fehlen von so klassischem B-Picture-Material.
Ja.
So, und wir hatten jetzt gerade die beiden Hauptdarsteller als Top-Title. James Cromwell, Penelope Ann Miller, ist also Michael McDowell, ist also auch ein sehr hochwertig besetzter Film, muss man ja sagen.
Hm. Ja.
John Goodman ist auch noch dabei. Und auch schön natürlich allein schon dieser Anfang mit dieser Titelsequenz, die ja auch eher an alte Filme angelehnt ist als an heutige Filme.
Ja, genau. Und der schwingt uns, also der Score schwingt uns jetzt schon so richtig rein in diesen Film. Also irgendwie ist es ja eine beschwingte Orchestermusik. Thomas Langmann produziert und geschrieben auch von Michel Hazanavicius.
Hazanavicius.
Genau, 1927. Genau. Und wir steigen ein in eine Stummfilmszene, die George Valentine gerade sozusagen spielt. Oder wir sehen einen Filmausschnitt von ihm. Und das muss man natürlich auch sagen,
natürlich,
wir haben Texttafeln,
ja. Ja, ist natürlich auch sehr interessant, dass der Stummfilm mit der ersten Texttafel aufwartet. Ich sage nichts, ich sage kein Wort.
Ja. Genau. Und vielleicht, was auch interessant ist, wir müssen ja sagen, gucken wir eigentlich gerade die deutsche Synchro oder gucken wir eigentlich eher, also das deutsche Bild, muss man ja auch fast sagen.
Ja gut, am Ende haben wir ja Dialoge.
Ja.
Dementsprechend gucken wir die Synchro, ne?
Richtig.
Auch interessant, dass wir ja russisches in diesem Film haben, offenkundig. Ne? Diese Apparaturen waren ja kyrillisch. Gab's das? War das ein Atomzeichen? Atomsymbol?
Schwierig. Also, ich glaube.
Kannte man das schon 1927?
Das weiß ich nicht. Aber es war nicht in allen Details, weil es hatte diese Elektronen nicht dran. Diese, ne?
Ja, ja, ja.
Die waren nicht dabei. Aber wir befinden uns in einem Theater, also einem Filmtheater. Die Leute gucken gebannt. Es wird sogar geraucht und ein Orchester spielt natürlich dazu. Und wir sehen auch, wie das Publikum reagiert und auch lacht. Aber wir hören es nicht, ne? Das muss man dazu sagen. Wir haben nur Musik.
Ja. So, und jetzt haben wir Jean Dujardin im Film, der ja so eine Art, ja, was soll das sein? So eine Art Fantomas-artige Figur jetzt ist. Weil so eine, später hat man dann ja auch nochmal was, so Zorro-Anleihen in den Filmen, die er macht.
Ja.
Was ja durchaus auch passt zu den Materialien der 20er. Also das ist schon durchaus nahe dran an dem, was man macht. Oder gemacht hat,
muss ich sagen. Und man muss auch sagen, dass wir haben eine relativ lange Einstellung hier gerade, ne? Mit diesem Blick auf die Leinwand aus dem Publikum heraus. Und jetzt sind wir Please Be Silent Behind the Screen.
Ja, interessanterweise hatten wir ja einerseits eine lange Einstellung auf diese Leinwand, aber auf der Leinwand wiederum hatten wir ja Schnitte drin. Also es ist ja durchaus interessant.
Genau. Und hier merken wir auch schon, George Valentine ist hinter der Kinoleinwand. Und man merkt schon, dass das angespannte Verhältnis da ist zwischen ihm und seiner Schauspielpartnerin. Und man sieht das hier auch schon, was Jean Dujardin sehr gut hinkriegt, ist diese Mimik, also dieses breite Grinsen, dieses Lachen. Ich finde, den haben die richtig gut für diese Rolle gecastet.
Also die kannten sich ja auch relativ gut noch aus, die haben in Frankreich auch so Agentenfilmparodien gemacht, die OSS 117 Filme, die es in den Jahren davor gab. Also dementsprechend wird der auch schon gewusst haben, was er kann.
Und jetzt haben wir eine englische Tafel sozusagen in dem Film auf der Kinoleinwand gehabt, ne?
Ja, genau, weil es ja der Film ist im Film und nicht der deutsche Film quasi.
Ja, das Publikum applaudiert und wir hören nichts. Ist das stark, ne? Ist das nicht wahnsinnig stark?
Ja. Ja gut, das ist halt normal, ne? Ja. Für einen Stummfilm. Also, klar, wer noch nie einen Stummfilm gesehen hat, und das werden sicherlich einige gewesen sein, die damals dann ins Kino gingen, für die wird es ungewöhnlich gewesen sein.
Ja.
Jetzt haben wir auch eins der Themen des Films hier, das wir jetzt gerade hören auf der Musikebene.
Das stimmt. Und man merkt auch hier, wie er auf der Bühne schauspielert, also wie er sozusagen diese, der tänzelt da so rum und macht so ein bisschen einen auf albern und hat auch seinen Hund dabei.
Genau. Was ja später auch nochmal wiederkommt mit dem Tanzen.
Ja. Und ich muss auch sagen, was mir bei dem Film sehr, sehr gut gefällt, ist, dass nicht jedes gesagte Wort auch mit Texttafel belegt wird oder gezeigt wird, weil man das einfach schon so mitkriegt.
Was ja auch nicht beim klassischen Stummfilm so gewesen ist.
Nee, wäre auch irgendwie...
Gab übrigens 3 Hunde, die sie genommen haben für den Film.
Ja, das wäre jetzt auch noch.
Die wurden dann aber entsprechend auch das Fell dann gefärbt, dass sie gleich aussehen.
So, jetzt kommt seine
Partnerin. Nach dem Hund.
Genau, das wirst du mir büßen. Und die, es ist Kulisse, ne? Also die beiden verkörpern etwas. Und jetzt schickt George Valentine seine Partnerin aus dem Film von der Bühne wieder runter.
Ist ja natürlich auch eine sehr interessante Situation, die wir haben. Die kennt man sonst ja auch nur, wenn überhaupt, noch von Premieren, wo wir so an so einer Ecke stehen zwischen dem Theater und dem Film. Ne? Denn normalerweise können die Schauspieler ja keine sich nicht mehr vom Publikum verbeugen nach dem Film, weil sie nicht da sind.
Ja.
Was ja der Sinn des Films ist.
Aber ich habe das, auch schon mal erlebt. Ich habe auch schon mal einen Film im Kino geguckt, wo ich glaube, einer der Produzenten und der eine Hauptdarsteller da war.
Oh. War bang. Und was war das?
Das war La Palma.
Mhm. Also gut, das war eine kleine
Produktion, genau.
Ja, aber das ist ja jetzt, also im Sinne durchaus auch von großen Produktionen.
Genau,
er ist ja ein Riesenstar.
Ja.
Oder auch die Kinoarchitektur, die sich dann ja auch vom Theater, das ist ja eine Bühne gewesen, wo er steht, wegwandelt. Solche, ne, die Leinwände sind ja jetzt meistens dann plan, da ist ja kein Bühnenvorbau mehr und heutzutage bei modernen Kinos,
Kinosälen. Das stimmt, ja, wir müssen noch kurz, der Film, den er quasi gerade Premiere gefeiert hat, hieß Eine russische Affäre.
Mhm.
Und jetzt sind wir ja draußen bei den Presseleuten, die Fotos machen, und die Fans, also gerade die weiblichen Fans, alle mit, ja, ich denke mal, die wollen Autogramme haben von ihm, spielen. Und
übrigens, dieses Pressezeichen da, dieser Schnipsel da, das ist eine falsche Schrift. Die gab es 1927 noch nicht, der Fonds.
Okay.
Der wurde erst in den 50ern erfunden von einem. Also von einem von den Schnipseln, ich weiß jetzt nicht genau, welcher das ist. Aber einer von denen ist auf jeden Fall falsch. Das muss dann wahrscheinlich der sein.
So, wir haben Berenz Bejo, spielt Peppi Miller, der auftritt. Sie ist quasi durch einen witzigen Zufall jetzt ins Rampenlicht quasi gerückt, weil sie ihr Portemonnaie oder was auch immer fallen gelassen hat. Und jetzt bittet der Fotograf doch ein Foto mit den beiden zusammen zu machen. Und Peppi Miller hat scheinbar Gefallen daran und posiert sogar ein bisschen. Ne? Und George Valentine steht daneben und guckt mal, das ist, was sie macht. Oder einfach dieses
Naturtalent.
Genau, Naturtalent, ja. Und jetzt ist Peppi Miller sogar ganz frech und knutscht im richtigen Moment den George Valentine ab. Was natürlich dann das Pressefoto wird. Who's that girl?
Variety. Genau, who's that girl? Ist ja auch ein Madonna-Hit, glaube ich.
Wir sind jetzt bei den Valentines zu Hause.
Genau. Ist übrigens auch eine historische Ungenauigkeit, weil die Werbung, die wir da gesehen haben. Mhm. Weil Variety macht nur, oder hat damals zumindest wohl nur branchenbezogene Werbeanzeigen geschaltet. Mhm. Und keine, also Cola-Werbung wäre da nicht hinten drauf gewesen normalerweise.
Ja. So, und George Valentine versucht, seine Frau zu veräppeln, also irgendwie aufzumuntern, indem er mit seinem Hund zusammen so eine Choreografie macht. Mhm. Aber man hat gesehen, sie hätte sich fast von ihm fangen lassen.
Einlullen
lassen. Ja, genau, aber sie ist trotzdem jetzt sauer und geht die Treppe hoch.
Mhm.
Und George Valentine lässt sich die Nase, so, auch schön Hollywoodland, ne?
Genau, der alte Schriftzug noch.
Ja. Und jetzt sehen wir Peppy Miller im Bus, die auch die Variety-Zeitung mit Who's That Girl liest. Mhm. Achso, da sieht man es nochmal. Genau, die Coca-Cola-Werbung. Genau.
Ja. Da nochmal Cola-Werbung.
Stimmt.
Im Bus. Ach.
Ja, so. Und sie, also Peppy Miller, ist mit dem Bus zum Filmstudio von Kinograph Motion Picture Company gefahren.
Genau. Auch ein sehr schöner Name.
Ja, Kinograph Studios. Ja. So, es geht scheinbar zur Audition.
Genau, zum Vorsprechen für Extras. Ja, Malcolm McDowell haben wir da auch schon stehen, sitzen. Auch eine relativ große Bandbreite in dem, was man da jetzt hat stehen sehen. Ne? Wir hatten da den Mann mit diesem Leierkastenmann mit dem Affen, wir hatten diesen Chinesen, wir hatten jetzt diese ganzen Frauen. Wir haben jetzt Malcolm McDowell als alten Mann.
Ja.
Daneben der den man jetzt hier, von dem man den rechten Arm sieht, im Cowboy-Outfit noch.
Weißt du zufällig, was das für komische runde Behältnisse dahinter sind?
Müssen wir mal schauen.
So, jetzt werden drei Mädels gesucht, die tanzen können, weil da sind so Körner drin.
Ja, ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Komisch, ne?
Auch schön das Vortanzen hier.
Mhm.
Auch schön, die ersten beiden tanzen einfach und werden vom Fleck weg engagiert.
Ja. So, und Peppy Miller kriegt eine extra Aufforderung.
Mhm.
Aber auch schön, dass das der Regieassistent gerade mal so entscheidet, ne? Oder ist wahrscheinlich Regieassistent oder so, ne?
Ja, gut, ist halt die Frage, wie wichtig die sind für den.
Ja, das ist, ne? Also irgendwelche Komparsen, die man gerade mal so spontan braucht, ne? Jetzt sagt sie heißt Miller. Peppy Miller. Zwinker.
Und wir sehen, er ist auch schon so ein bisschen von sich selber überzeugt mit dem.
Ja.
Er hat sich selber, seinem eigenen Porträt nochmal salutiert und zuwinkt. Und war er da auf dem Plakat?
Ja, der war zu sehen. Ja. Und er fährt vor. Und das ist jetzt der Auftritt von James Cromwell als Fahrer.
Genau, den ich ja auch sehr gerne sehe.
Das stimmt, immer. Ja. Das muss ich sagen, James Cromwell ist auch so ein Schauspieler, der muss auch nicht viel reden, ne? Sondern der strahlt einfach aus. Und George Valentine unterschreibt, nee, das ist gar nicht.
Nicht selber. Nein,
nicht selber. Ja, sehr gut, bin ich selber drauf reingefallen. Das macht
Glitten. Eigentlich hat man es an der Hand schon gesehen, dass das nicht er sein konnte, weil die Hand sah zu alt aus.
So, jetzt bittet George Clifton, dass er seiner Frau was Hübsches kaufen soll.
Sehr schön auch dieser klassische Dressing-Room-Spiegel mit den Glühbirnen.
So, da sehen wir schon mal den Kleiderständer, den wir ja später auch nochmal in einer besonderen Funktion erleben werden. Und da sogar ein Bild vom Hund an der Wand.
Genau, aber immerhin auch ein Hochzeitsfoto.
Ja. So, So, jetzt sind wir am Set.
Genau. Was man ja auch nicht im ersten Moment gesehen hat.
Nee. Und man muss auch sagen, sehr viel Betriebsamkeit. Ne? Ganz viele Leute laufen da rum, Kostüme werden oder eine Garderobe wird rumgeschoben. Mhm. Jetzt kommt der
Produzenten kommen.
Genau. Altzimmer. Und er ist natürlich sauer, weil das Foto von George und Peppy natürlich den Film in den Hintergrund gerückt hat, ne?
Auf Seite 5 sogar erst. Mir fällt gerade was auf, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben.
Ja.
Weil natürlich dieses ganze Stummfilmthema so stark in den Vordergrund rückt, haben wir überhaupt noch nicht darüber gesprochen, dass es ja auch noch zusätzlich ein Schwarz-Weiß-Film ist, was ja ebenfalls für 2011 weit ungewöhnlich ist.
Du hast vollkommen recht. Also, ja, also man könnte da mehrere Fragen stellen. Also erstmal interessant, dass mir der Schwarz-Weiß-Film weniger auffällt, als dass es ein Stummfilm ist. Wobei Stummfilm, wir haben ja die ganze Zeit Musik. Ne? Also ist ja, schon stumm.
Ja gut, das ist ja ne? Gut, aber das ist ja bei Stummfilmen auch immer so
gewesen. Genau, richtig.
Ja gut, sagen wir es mal so, wahrscheinlich fällt es weniger auf, weil der Stummfilm eine kürzere Laufzeit hatte als der Schwarz-Weiß-Film.
Möglich, ja. Ja.
Und uns das deswegen.
Aber da kommt mir noch eine zweite Frage. Würde es, während die beiden hier dieses Tanzduell hinter diesem Stück Hintergrund machen, also ein bisschen rumalbern und sich jetzt wiedersehen, würde denn ein Stummfilm in Farbe funktionieren?
Müsste man mal ausprobieren, ne?
Ja. Ich könnte es jetzt gar nicht
warum
sagen.
Sollte er nicht? Ne? Nee. Eigentlich hat er ja keine Auswirkungen, die Farbe auf den Ton.
Ja. Aber ich muss sagen, was halt bei Schwarz-Weiß einfach sehr klasse ist und deswegen ist wahrscheinlich Stummfilm, also jetzt mal auch technisch gesehen, muss irgendwie Schwarz-Weiß sein, diese Mimik, ne, mit diesen auch der Schnäuzer oder der Schnurrbart, den er hat, ne, diese feinen Linien oder Peppy Miller bekommt ja später auch diesen Punkt aufgemalt.
Mhm. Diesen Schönheitsfleck.
Genau, damit, weil jeder Schauspieler braucht was Besonderes. Das funktioniert natürlich in Schwarz-Weiß besser. Oder auch jetzt hier diese funkelnden Ohrringe. Ne?
Ja, oder die Weste ja auch.
Ja.
Vom Regisseur gerade.
Natürlich. Aber gut, es ist eine interessante Frage. Aber ich bin selber überrascht, dass mir Schwarz-Weiß gar nicht so aufgefallen ist. Das sollte man vielleicht nochmal erwähnen.
Das ist mir jetzt auch erst aufgefallen, wo wir von in den Hintergrund rücken gesprochen haben. Dachte ich mir, ja, Moment, da ist ja noch was anderes, was stilistisch in den Hintergrund rückt.
Ja. So, und jetzt drehen die nämlich eine deutsche Affäre. Die haben, er hatte ja neulich Premiere mit der, vorher die Premiere mit der russischen Affäre und jetzt wird einfach noch die deutsche Affäre gedreht.
Und ja, was ja durchaus auch naheliegend ist, schon damals gewesen ist mit Fortsetzungen und ja, so.
Genau. Aber das zeigt ja auch, wie festgefahren er in seiner Rolle ist, ne? Und auch wie verschlossen er gegenüber der neuen Welt ist. Und wir haben ja so eine Tanzszene, wir gucken quasi jetzt durch den, aus dem Blick der Filmkamera, also sozusagen nicht der Filmkamera, sondern der, ne? Filmkamera aus dem Film.
Ja, das sehen wir ja auch durch die, an den Ecken sehen wir es ja auch dann, dass es da leicht geschwärzt ist.
Weißt du zufällig, ob Otto Wagmann irgendwer Besonderes ist, der da auf der Klappe, also ist ja keine Klappe, also noch keine Klappe, aber auf der Klappe als Regisseur genannt wird?
Nö, hat. Keine Ahnung, soll vermutlich so einfach bewusst deutsche Regisseure, die in den 20ern dann nach Hollywood gegangen, oder 30er ja vor allem dann,
ja, okay, ja,
aufnehmen. Also sonst wüsste ich es jetzt nicht.
Ja. Und man muss ja sagen, das, was jetzt als Material gedreht wird, hat ja später für George Valentine eine ganz besondere Bedeutung. Ne, wenn er sozusagen am Abgrund dann steht, persönlich. Und wir sehen, es muss immer wieder neu gedreht werden. Er muss sich konzentrieren. Mhm. Wir sind jetzt schon bei Take 4.
Ja.
Ne, gib mir noch eine Sekunde, sagt er. Und ja, jetzt okay. Und jetzt bin ich bereit und jetzt spiele ich. Im Hintergrund spielt auch eine Band und die anderen Leute tanzen natürlich auch wieder immer wieder. So, und zwischen den beiden passiert was, ne? Also die sind... Und Pappy Miller gefällt es scheinbar sehr. Also auch George Valentine fällt aus seiner Rolle raus und muss lachen.
Ja, die Komparsen sind froh drüber.
Oder meinst du weniger froh? Take 5?
Na, ich würde schon sagen eher, oder? Ich meine, je öfter die Szene wiederholt wird, desto mehr Geld kriegen.
Oh ja, gut, ja.
Normalerweise.
Ja.
Ja, also je nachdem, wo, wie die bezahlt werden. Aber wenn die jetzt nach Stunden bezahlt werden.
Nee, dann ist gut, ja. Okay, also.
Also klar, wenn sie nur für den Auftritt bezahlt werden, dann ist natürlich blöd, weil dann können sie nicht.
Ja.
Sie hängen so lange fest.
Ja, das stimmt.
Das ist, das ist eine aber die sahen mir jetzt eher so aus, als würden sie sich auch drüber amüsieren und nicht wütend sein.
So. Ich glaube, dieser Dreh wurde, oder dieses, ich glaube, es wurde abgesagt, ne? So ein bisschen. Ich glaube nicht, dass die, ich glaube nicht, dass sie sozusagen den Take hatten, den richtigen, den sie wollten.
Ja. Der Film ist übrigens mit 22 Bildern pro Sekunde gedreht.
Oh, das ist ein.
Und nicht mit den üblichen 24.
Ja, also weil man diesen, man wollte wahrscheinlich diesen Look haben, oder? Diesen etwas.
Ja, also die klassischen Stummfilme, die liegen irgendwo zwischen 24 und 14.
Ja.
Was dann dafür sorgt, wenn die heutzutage abgespielt werden, dass die oft dass die eben oft so ein bisschen schnell wirken.
Und so
ein
so zappelig, fast, ne?
Ja, oder schon fast so vorspulmäßig. Oder, ne? Und das liegt eben daran, dass die teilweise deutlich langsamer gedreht wurden, oder mit deutlich weniger Bildern gedreht wurden. Und das 24er-Format hat sich dann erst durchgesetzt, oder richtig durchgesetzt, wegen des Tonfilms.
Ja, okay, weil da konntest du dir ja keine Variation mehr erlauben, ne?
Genau, damit man den synchron setzen kann.
Verstehe, das ist ein cooler Hinweis, ja. So, wir sind jetzt in der Garderobe von George Valentine und Pappy kuschelt mit dem Sakko, der an diesem Garderobenständer hängt.
Ja.
Und ich finde, das ist jetzt eigentlich ganz cool gemacht. Das sieht ziemlich cool aus. Also wie sie mit ihrer Hand da durch den Ärmel geht. Und
das ist übrigens tatsächlich eine Hommage an einen anderen Film.
Ah, ja.
Offenbar nämlich an Das Glück in der Mansarde aus dem Jahr 1927, wo Janet Gaynor sowas Ähnliches mit dem Mantel von Charles Farrell macht.
Ja. Und jetzt kommt natürlich George rein und sieht, was Pappy macht. Und wir kommen auch, man muss wirklich sagen, auch ja in so einer Szene komplett ohne Dialog aus, ne? Das ist halt auch irgendwie sehr, sehr schön.
Also ein Ton für ein klassischer Tonfilm würde vielleicht so eine Szene auch ohne Dialog ausspielen.
Ja, genau. Und jetzt sagt George was. Und jetzt, wenn sie Schauspielerin werden wollen, brauchen sie etwas, was keine andere sonst hat. Oder was keine sonst hat. Und jetzt nimmt er diesen Schminkstift und macht ihr den Punkt. Was später natürlich dann auch zu ihrem Markenzeichen wird.
Was natürlich auch dann so ein bisschen was hat. Ne? Sie brauchen etwas, was keine andere sonst hat und das ist ausgerechnet etwas, was sie eigentlich selber auch nicht hat.
Ja, ja. Aber das Entscheidende ist halt, dass George ihr diesen Punkt gegeben hat. Ne? Und ich glaube, das ist so das, was ihre Verbindung dann auch ausmacht.
Mhm.
So, Clifton kommt rein oder platzt rein, mhm, vielmehr mit dem Geschenk für die Frau, für George Frau.
James Cromwell hat übrigens gesagt, er hat keinerlei, also für ihn war das gar nicht wie ein Stummfilm drehen und er hat alle seine Zeilen einfach auch ausgesprochen, wie er es sonst auch gemacht hätte.
Ja, also macht ja irgendwie auch Sinn, oder?
Ja, ja, aber also, und er meint auch, er hatte eigentlich gar keine Stummfilm-Szenen, weil die eigentlich meistens dialoglastig und nicht pantomimenlastig waren.
Ja. Ich finde, das muss man aber auch sagen, das, was das Pantomimische angeht, das wird von Jean Dujardin getragen auch. Hm. Der macht das, ne, der verkörpert das.
Ja, aber er hat ja auch sehr viele Szenen mit Clifton.
Ja, natürlich.
Oder mit James Cromwell, ja, ne, deswegen.
Ja. So, und ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Collage, so wie jetzt Peppy Miller ihre Karriere startet und immer weiter nach oben, also.
Genau, immer weiter in der Cast ist nach oben.
Genau.
Da haben wir auch Aggie, was ja der Name des Hundes auch war. Also des echten Hundes ist, der hier den Hund spielt, okay, bei uns. Ja. Also kleine Hommage an ihn.
So, sie tritt immer wieder auf und rutscht weiter nach oben.
Genau.
Jetzt ist sie Baby Babe.
Ja, vermutlich eine Anspielung auch an Babe Ruth, den berühmten Baseballspieler.
So, wir sehen George zu Hause und seine Frau lacht ihn kurz an, sie essen irgendein Obst. Kunstvoll aufgeschnitten.
Wobei jetzt ist ja eine Montage eigentlich. Ne?
Ja.
Das sind ja mehrere Tage scheinbar.
Stimmt, weil das Essen
was
auch
übrigens,
wechselt. Ne?
Und die Kleidung vor allem.
Ja, und was halt auch
was
interessant ist,
auch
die beiden haben ja
Hommage
nichts
ist,
mehr zu sagen. Ne?
Genau, was eine Hommage ist tatsächlich an Citizen Kane, wo es so eine ähnliche Szene gibt.
Cool.
Miss Isadora, jetzt kriegst du schon ihre eigene Tafel.
Mhm. Und man sieht auch schön den Punkt, den sie immer dabei hat.
Mhm. Und wir kommen ins Jahr 1929.
Ja, und wir sind wieder bei George's Karriere, ne?
Genau. Der jetzt in einem Mantel- und Degen-Film mitspielt.
Man merkt das auch an der Musik.
Mhm. Genau, mehr actionreich, obwohl die Agentenfilme vorher waren ja auch nicht actionarm.
Nein. So, und das war auch schön, wie wir dann aus dieser Szene rausbrechen und sozusagen auch das Set wieder sehen.
Mhm.
Und im Hintergrund wird die Kamera gedreht. Und jetzt spricht Al Zimmer, ich muss dir was zeigen zu George. Und jetzt kommt ja eigentlich genau der große Moment. Das ist so das, wo ich auch damals, wann bringe ich mir einen Stuhl? Du bist nicht Napoleon,
Napoleon.
Ja, genau, du bist Komparse.
Ja.
So, und jetzt gibt es die Vorführung Soundtest. Wir selber hören den Sound nicht. Und jetzt wird der Star, George Valentine, im Studio mit der neuen Technik, mit der neuen Welt des Films konfrontiert. Und auf einmal geht es darum, dass die Leute sprechen und Ton haben.
Genau, man die Stimmen der Leute hören kann.
Ja. Und ich meine, das ist ja eigentlich, muss man ja vorstellen, das ist, also für uns, also aus heutiger Sicht ist das ja total witzig. Aber witzig, ne? Das ist ja unvorstellbar. Aber ich meine, es geht ja darum, dass sich die Welt kontinuierlich weiterdreht und es immer wieder Neuerungen gibt und wir irgendwie in dieser, ja, in diesem Strom der Veränderung irgendwie mitschwimmen müssen.
Mhm.
Und natürlich wird George Valentine auch mit seinem Talent und seiner Eitelkeit jetzt total konfrontiert. Und er, guck mal, er nimmt das auch überhaupt nicht ernst.
Was ja durchaus einige Stars damals gemacht haben.
Natürlich. Das ist jetzt, und man muss ja auch sagen, das ist ja nichts, was wir heute nicht mehr haben. Und ich würde mich selber auch dazu zählen, dass ich einer bin, der immer wieder mit dem Lach nicht, George, das ist die Zukunft, mit diesem Problem des Wandels immer konfrontiert ist. Und die Zukunft kannst du behalten. Und vor allem das Tolle ist auch, er geht durch diese Tür, wo drüber Exit steht. Also irgendwie, ja. Und das ist toll, muss ich sagen. Dass er sein Glas abstellt und auf einmal diesen Sound hat.
Genau, ja, genau. Jetzt haben wir so ein, jetzt bricht er quasi aus diesem Stummfilm, aus der Stummfilm-Thematik, sondern das ist ja quasi jetzt ein Albtraum, den er da hat.
Ja. Und ich finde, das ist toll. Wie auf einmal. Also ich meine, das hat ja auch eine große Wirkung. Wir haben ja sonst noch gar in diesem ganzen Film noch keine Geräusche oder Sounds gehabt und jetzt.
Genau. Nur Musik bisher.
Nur Musik, genau. Und jetzt spürt er wirklich, also er spricht mit sich selbst, aber hört sich nicht.
Und schön auch jetzt dieser Kamerawinkel.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ist so eine Einstellung ungewöhnlich für einen Stummfilm?
Nee, ich glaube, sowas kann man durchaus bei Caligari, also doch, würde ich schon sagen, dass wir das kennen aus deutschen Filmen 20er Jahre.
Ja.
So Gruselfilm.
So, das Telefon klingelt auch, der Hund bellt und George schreit und schreit und er hört sich nicht. Er dreht quasi durch, er ist völlig überfordert mit dieser neuen Welt.
Ja, vor allen Dingen, jetzt kommt ja der Film mit der Realität zusammen in einer gewissen Form. Mhm. Denn eigentlich dürfte es ja für ihn nichts Ungewöhnliches sein, Geräusche
genau,
zu hören.
Genau, genau, ja.
Innerhalb der Realität von The Artist ist es ja immer noch die reale Welt.
Ja.
Die er da, also das dürfte er eigentlich, aber eben dadurch, dass es eben ein Traum ist, hat es natürlich jetzt diese andere Komponente.
Ist auch schön gerade, dass die Jugend da gerade vorbeizog und ihn ausgelacht hat quasi. Ja. Und selbst die Feder, die auf den Boden stürzt, knallt ganz laut. So, George Valentine wacht auf oder liegt im Bett.
Verschwitzt.
Ja. Und merkt, ich glaube, das ist halt auch so dieses, man wird älter, ne? Und irgendwie die Welt, die man kannte, ist nicht mehr die. Oder vielleicht war sie es auch nie, ne?
Ja.
Vielleicht war es nicht die Welt,
vielleicht,
so wie er sie kannte oder wie sie war.
Vielleicht auch gerade mal so interessant, wenn wir jetzt so stark bei ihm aus sind, George Valentin ist eigentlich so eine Mischung aus zwei realen Persönlichkeiten wohl, nämlich Douglas Fairbanks und John Gilbert, die beide eben auch große Stummfilmstars waren und dann eben deren Karriere so langsam ausklang in der Ära dann der Talkies, wie es so schön heißt. Und also Gilbert ist dann schon 1936 mit 36 gestorben wegen Alkohol und Fairbanks ist 1939 mit 56 gestorben durch einen Herzinfarkt. Also die sind beide, haben nicht groß dieser Ära dann auch überlebt.
Okay, ja. Ja, das ist ja das Interessante, was jetzt dieser Film versucht, der macht das natürlich wie ein Hollywood-Film. Die Rettung ist natürlich die Liebe.
Ja. Da ist natürlich auch interessant, ein Film, auf den der Film zumindest auf einer gewissen Ebene auch anspielt, wäre natürlich dann A Star is Born.
Ja.
Der ja auch so eine ähnliche Geschichte hat. Ne? Wir haben einen großen Star, trifft eine junge Person, eine junge Frau, die er mit zum Star macht, die ihn dann irgendwann überholt und er geht daran kaputt.
Ja.
Ne, das ist ja, es gibt ja mehrere Versionen von dem Film.
Richtig, und ich würde das auch schon mal direkt vorwegnehmen, was halt George vollkommen übersieht, ist, also die, dass Peppy ihn nicht einfach nur überholt, sondern was er einfach übersieht, ist, dass Peppy ihn liebt. Und das ist ja das eigentliche Drama an der ganzen Sache.
Was ja aber auch eben Teil auch dieser, dieser Stars-Born-Handlung ist in den Filmen. Also da lehnt sich der Film schon sehr stark an, muss man sagen. Das ist mir aber auch erst, als ich es im Vorfeld für die heutige Folge nochmal angeschaut habe, ist mir das erst so richtig aufgefallen. Wahrscheinlich auch, weil ich, als ich den Film das letzte Mal davor gesehen hatte, glaube ich auch noch gar nicht Star is Born gesehen hatte, irgendeine Version.
Ja, also Al erklärt jetzt George auch, dass das Publikum jetzt Gesichter mit Stimme haben möchte.
Und frisches Fleisch, ja. Steht ja explizit sogar drin. Vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass der Film ursprünglich auch in Farbe gedreht wurde.
Okay.
Und dann in Schwarz-Weiß konvertiert ist.
Ah, okay. Aber es war schon die Absicht, ne? Man hatte schon vor, daraus Schwarz-Weiß zu
machen. Ja,
ne?
Ja, also anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Ja.
Wenn man so stark sich an die Originale anlehnt aus der Zeit, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das erst im Laufe der Produktion überlegt.
Ja. Aber man muss wahrscheinlich auch sagen, es ist wahrscheinlich auch kostengünstiger, als wenn man alte Schwarz-Weiß-Film gedreht hätte, ne?
Irgendeine von den Frauen da ist, glaube ich, nicht, passt nicht in die Zeit 1929. Die war da, glaube ich, schon nicht mehr aktiv.
Okay.
Die auf dem Plakat waren. Ja, gut, ist jetzt die Frage, ob die auf richtigem Material oder digital gedreht haben. Mit einer Digitalkamera müsste es ja eigentlich relativ leicht einzustellen sein.
Ja, da gut, das stimmt. So, George hat sich jetzt überworfen. Und was, das ist einfach ein tolles Bild. Ich finde das klasse. Wir haben dieses Treppenhaus und George geht jetzt Treppe runter und Peppy im Weiß mit jungen Männern, auch in Weiß, steht jetzt über ihm und ist auf dem Weg nach oben. Und was halt spannend ist, finde ich, dass man hier nicht das Gefühl hat, dass Peppy auf ihn herabschaut.
Sagt ja auch, ne? Bin jetzt auch hier unter Vertrag.
Ja, sie sieht in ihm einfach nur einen Kollegen und freut sich.
Ja, vielleicht machen sie sogar wieder einen Film zusammen.
Ja. Und hier, schöne auch Anstellung schön. Hier von der Seite. Ja. Ne? So.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen...
Das ist übrigens das Bradbury Building, wieder mal.
Ah, okay, das kennen wir
ja
schon.
Kennen wir ja schon aus Blade Runner. Ja.
Genau. Cool. Und jetzt schreibt, und das ist halt auch cool, dass jetzt Peppy die ist, die ihm die Nummer aufschreibt. Ja, und nicht umgekehrt. Und man merkt auch, sie erzählt. Und George ist einfach nicht der Erzähler.
Obwohl er ja eigentlich so eine Entertainer-Figur ist, wie wir ja am Anfang gesehen haben.
Und das ist ja auch irgendwie das Dramatische. Also bei ihm bricht ja eine ganze Welt zusammen. Und man merkt auch so richtig, dass er irgendwie nicht so genau weiß, wie er damit umgehen soll, dass er jetzt zum alten Eisen gehört, ne? Und seine Ära, ne, wie das ja auch der Al vorhin erzählt hat, zu Ende ist.
Ja, jetzt, wo wir über die ganze Tonthematik und die Farbe gesprochen haben, können wir ja noch mal kurz auch über das Thema, wie heißt es, Format reden. Das ist ja auch ungewöhnlich. Wir haben ja kein Querformat, sondern dieses 1:33:1 Academy Ratio, was ja eben auch ein altes Filmformat ist, wo viele Stummfilme waren. Und gerade hier passt das ja auch sehr gut mit dem
Treppenhaus. Ja, sehr schön. Ja. Das würde auch in anderen Formaten nicht so wirken, ne?
Genau, da hätten wir ja viel abgeschnitten. Oder es wäre eben viel weiter weg.
Ja. Nee, gut, dass du es erwähnst, ja.
Asana Visiu meinte, es sei perfekt für Schauspieler, weil es ihnen Präsenz, Kraft und Stärke gäbe, weil sie den ganzen Raum der Leinwand einnehmen können. Schön auch, wie seine Frau nur noch die Zeit damit verbringt, ihm Schnurrbärte oder schwarze Zähne oder Brillen auf seine Porträts zu malen in den Zeitschriften.
Ja, den ersten, den George auch begrüßt, ist der Hund. Und man merkt richtig, wie unglücklich sie ist.
Der ihn begrüßt vor allem auch. Ne? Sie sitzt ja nur da.
So. Und George schreibt jetzt sein eigenes Drehbuch. Und
Die Hollywood United Bank.
Genau. Stellt Schecks aus.
Tränen der Liebe.
Ja. Und er macht jetzt alles selber.
Genau.
Man sieht richtig schön, wie er Action sagt.
Genau.
Und
auch eine sehr schöne Montage.
Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt.
Natürlich, der Hund ist auch wieder dabei.
Genau. Tag 44, 48 und immer wieder Checks, die er ausstellen muss. 53.
Womit der Dreh jetzt schon länger dauert als der Dreh von The Artist. Der hat 35 Tage gebraucht.
Wohl. Oh.
Hat Dujardin mal in einem Interview gesagt, zumindest.
Ja. So, Lampen gehen aus. Und jetzt wird über das Plakat gesprochen. Und am 25. Oktober hat Tears of Love Premiere. Und jetzt sieht Judd Valentine im Vorbeigehen, dass auch Peppy Miller mit Beauty Spot am 25. Oktober Premiere hat.
Ist natürlich auch nochmal eine sehr schöne Ironie, dass ausgerechnet ihr jetziger großer Film benannt ist nach dem, was er ihr gegeben hat.
Ja. I'm not a puppet, I'm an artist.
Mhm.
Und wir sehen jetzt auch diese Montage mit den Zeitungen.
Genau, die auch sehr schön ist.
Talking, 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 the audience, lovely.
Genau, talking.
Amazing. Peppy Miller, the sound of love. Auch cool, irgendwie diese Überblendung mit der Kreisblende. George hat ja gerade Musik gehört, ne? Von der Shellac-Platte.
Genau, aber wir hören sie jetzt eben nicht.
Genau, und sie ging auch gerade, also die Platte war ja auch fast am Ende, ne? Wobei jetzt ist sie wieder am Anfang. Kleiner Continuity-Fehler. Und das ist jetzt auch schön, dass seine Frau sagt, wir müssen reden.
Ja.
Und jetzt erklärt sie ihm, dass sie unglücklich ist. Warum weigerst du dich?
Auch schön, warum weißt du? Ja. Ja, ist natürlich auch schön, auch sehr schön doppelbödig alles.
Mhm. Ja, das muss ich halt auch sagen, das gefällt mir. Und irgendwie ist das Eitelkeit, ist es Sturheit?
Ist es Angst?
Angst, ja. Und ich meine, letztendlich ist es sogar das, was ich nehme an, die sind verheiratet, ne? Also das, was die Ehe da auch scheitern lässt. Ich bin unglücklich, George. Da bist du nicht allein. Und er merkt es, dass er unglücklich ist. Und tja, seine Frau wischt sich die Tränen ab und verlässt den Raum. Abblende. Jetzt 24. Oktober, also ein Tag vor der großen Premiere. George
der beiden Filme.
Genau, sitzt mit Clifton beim Abend.
Tamara de Lempicka-Gemälde.
Ah, schön.
Was auch passt in die Zeit.
So, Peppy Miller betritt selbstbewusst das Restaurant.
Wobei ich mir jetzt gar nicht sicher war, ob das ein echtes Bild von ihr war, also kein echtes Gemälde, sondern ein echtes Bild von ihr war oder nur etwas, was so aussehen soll, also, wie ihr Stil.
Okay,
also eine Stilkopie war. Das bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ja. Und ich finde, das ist jetzt auch ganz schön, dass Peppy Miller ein Radio-Interview gibt oder zumindest eins aufgezeichnet bekommt. Ja, der Film startet erst morgen, trotzdem liegt Ihnen Hollywood schon zu Füßen. Wie erklären Sie sich das? Und George sitzt quasi mit dem Rücken zu ihr und kriegt das mit, dass sie ein Interview gibt. ich weiß nicht, vielleicht weil ich eine Stimme habe und die Leute mich verstehen. Und ich finde, man kann schon ein paar Parallelen ziehen dazu, wenn man mal an Social Media denkt. Das war früher für mich zumindest die große Änderung, mit der ich echt überfordert war. Also ich bin ja eigentlich einer, der eher so aus dem klassischen Fernsehen kommt. Und ich habe diese zwei Welten damals, als ich den Film halt auch gesehen habe. Und deswegen hat er für mich so eine große emotionale Bedeutung auch und hat mich so angesprochen, was ich nicht zusammengebracht habe, Fernsehen und Social Media. Und das ist genau das, was Peppi halt sagt. Die Leute können mich verstehen. Das Persönliche, ne, das, was die Social Media bringen, im Gegensatz zum Fernsehen, was sozusagen an Formate gebunden ist und Strukturen und Kategorien und Genres.
Das war übrigens jetzt auch ein sehr schöner Schuss, gerade bevor, wo die beiden Rücken an Rücken quasi saßen, mit einem Raum dazwischen.
Ja. Und das ist jetzt was, was George nicht versteht. George bietet ihr seinen Platz an. Aber dabei hat Peppi ja gar nicht seinen Platz weggenommen, sondern sie hat einfach nur einen Platz besetzt, der halt in der Zeit jetzt dran war. Ist auch schön jetzt, dass es regnet, ne?
Ja, vor allen Dingen sein Platz als Stummfilmstar, den wird es sowieso nicht mehr geben,
ja, bald. Genau.
Das ist das Problem.
Richtig. Und jetzt beginnt ja langsam der Verfall. Es regnet. Und.
Naja, der hat schon begonnen.
Ja, Verfall, genau, er hat schon begonnen.
Der hat ja schon spätestens mit der Trennung begonnen. Ja, jetzt sehen wir den schwarzen Freitag.
Genau, Weltwirtschaftskrise.
Und er hat einen Großteil seines Geldes verloren, offenkundig.
Ja. Und irgendwie, das ist schön, dass diese Krise, der Schwarze Freitag und der Börsencrash quasi nur so am Rande geschieht. Und wir aber einfach so eine Revolution eigentlich des Filmmarktes als Thema haben.
Ja gut, es gibt ja eine ganze Menge in dem Film, was am Rande geschieht. Ja. Ne? Also auch die Themen von seinen Agentenfilmen sprechen natürlich auch klar zum Thema politische Entwicklung in der Zeit. Ne?
Ja.
Wenn er von Russland dann nach Deutschland geht als amerikanischer Agent und so in den Filmen. Ja, auch sehr schön. Es sei denn, wir sind pleite, es sei denn, der Film wird ein Riesenhit und es waren jetzt 5 Leute im Kino.
Ja.
Okay, sie ist auch noch da. 7.
Ja, und sogar Peppi Miller guckt sich seinen Film an. In Begleitung eines jungen Mannes. Farewell, Norma, I never love you. Loved you?
Ja.
Und es ist auch so bezeichnend jetzt, ne, dass George in seinem eigenen Film im Treibsand versinkt. Und eigentlich untergeht. Und man sieht.
Ja, hier kommen die Tränen.
Genau.
Oder beinahe.
Und zumindest steht sie davor. Ich glaube, in der Einstellung davor hat man ihren Punkt nicht gesehen.
Okay.
Dieses Muttermal alles aufgemalte. Und jetzt hat sie ihn. Oh, aber man sieht die Tränen sehr gut. Und das ist natürlich klasse.
Ja.
Das sieht man natürlich in Schwarz-Weiß viel, viel besser als in einem Farbfilm. Ja, es ist wirklich traurig. Ja, und George steht mit seinem Hund hinten im Kinosaal und geht raus. Jetzt haben wir, das ist das Ende und das ist wirklich das Ende.
Genau. Der Film ist nicht nur kein Hit, er ist sogar auch ein massiver Flop.
Ja. Ist halt auch interessant, dass eigentlich Peppi an ihrem Premierentag trotzdem auch
seinen Film anschaut, ja.
Und direkt neben dem Kino, wo die Premiere scheinbar, ne, es war ja wahrscheinlich die Premiere, ne? von Tears of Love.
Davon ist ja auszugehen.
Pepe Miller, Beauty Spot, Riesenplakat.
Und zwar im selben Kino, wo sein Film, wo die russische Affäre ganz zu Anfang ihre Premiere hatte. Auch interessant.
Ja, und wir merken jetzt schon, dass irgendwas anders ist an diesem Haus. Es wirkt so kahl, ne? Mhm. Und ein einsamer Zettel liegt auf dem Boden. Und jetzt kriegt er Doris, scheint seine Frau zu heißen, ne?
Ja, ist nicht so ganz klar, ob sie das, aber wer soll das sonst
sein? Ja, genau.
Auch schön, dann
sie hat
das die Autogrammkarte.
Er soll seine Sachen packen.
Und natürlich Beauty Spot angucken.
Ja. Und es schüttet ganz schön draußen. Es ist cool, wie das Licht von draußen reinfällt, damit man das Wasser an der Scheibe runterlaufen sieht. Und es reflektiert oder der Schatten wirft sich sogar auf ihm ab. Man merkt auch mit dieser gelockerten Krawatte, dass er selber ist fast schon wie so ein begossener Pudel.
Mhm.
Und ich finde, man kann in dieser traurigen Situation ja wirklich mal über das interessante Thema Preise sprechen.
Ja, okay. Moment. Ja, da haben wir einiges.
Das glaube ich.
Fangen wir also tatsächlich damit an, dass der Film wohl... warte mal, jetzt haben wir gerade kurz eine Szene, wo ich kurz noch sagen muss, das wiederum gilt als eine Anspielung an den Film Menschen im Hotel, wo auch Greta Garbo einmal I want to be alone sagt. Und wo übrigens auch John Gilbert, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben, mitgespielt hat. Also durchaus möglich, dass das eine Rolle spielt. So, jetzt aber Preise. Okay, also da haben wir einiges. Wir fangen mal einfach an mit den Satellite Awards 2011. Da hat der Film das beste Szenenbild gewonnen. Beim Europäischen Filmpreis 2011 beste Filmmusik und Nominierung in den Kategorien Bester Film, Jean Dujardin als bester Darsteller und beste Kamera. Dann beim Filmfestival von San Sebastian gab es den Publikumspreis. Bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes gab es den Darstellerpreis für Jean Dujardin und den Palm Dog Award für Ugi, also für den Hund.
Mhm.
So, dann haben wir die Césars, den französischen Filmpreis. Da wurde er bester Film, beste Regie, Bérénice Bejo als beste Hauptdarstellerin, beste Kamera, beste Filmmusik, bestes Szenenbild. Und nominiert war dann Jean Dujardin als bester Hauptdarsteller. Da hat Omar Sy für ziemlich beste Freunde gewonnen. War so also ein ziemlich erfolgreiches Jahr für den französischen Film, der eben auch in dem Jahr rauskam. Bestes Originaldrehbuch, da hat Der Aufsteiger gewonnen. Bester Schnitt, da hat Polizei gewonnen. Und beste Kostüme, da hat Haus der Sünde gewonnen. Dann sind wir bei den BAFTAs 2012. Da haben wir bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, Jean Dujardin, bestes Originaldrehbuch, beste Kamera, beste Filmmusik, beste Kostüme und Nominierung für Bérénice Bejo als beste Hauptdarstellerin. Da hat Octavia Spencer für The Help gewonnen. Bester Schnitt, da hat Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 gewonnen. Bestes Szenenbild, da hat Hugo Cabré gewonnen. Müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Mhm. Beste Maske hat die Eiserne Lady gewonnen und bester Ton hat auch Hugo Cabré gewonnen. Dann haben wir die Golden Globes 2012. Hat er gewonnen. Bester Film, Komödie oder Musical? Kann man sich natürlich auch drüber streiten. Bester Hauptdarsteller, Komödie oder Musical? Jean Dujardin dann natürlich. Beste Filmmusik und Nominierung für beste Regie. Da hat Martin Scorsese für Hugo Cabré gewonnen. Beste Nebendarstellerin war Bérénice Bejo nominiert, kann man natürlich auch drüber streiten, hat Octavia Spencer für The Help gewonnen, sowie bestes Drehbuch, da hat Midnight in Paris gewonnen. Und da haben wir jetzt bei den Oscars, da wurde er bester Film, beste Regie, Jean Dujardin als bester Hauptdarsteller, beste Filmmusik, bestes Kostümdesign und nominiert als beste Nebendarstellerin, auch nochmal Bérénice Bejo, da hat gewonnen Octavia Spencer für The Help. Bestes Originaldrehbuch, da hat Midnight in Paris gewonnen. Bester Schnitt, da hat Verblendung gewonnen. Beste Kamera, da hat Hugo Cabret gewonnen. Und bestes Szenenbild hat auch Hugo Cabret gewonnen. Und damit ist Jean Dujardin, jetzt kommen diese Sachen, von denen ich vorhin ganz am Anfang erzählt habe, ja. Damit ist Jean Dujardin der erste französische Schauspieler, der bester Schauspieler wurde bei den Oscars. Dann ist soweit auch interessant, dass der Film einer von zwei Filmen war, 2012, der sich mit dem Stummfilm-Thema beschäftigt hat und die beide groß bei den Preisen dabei waren. Der andere war eben Hugo Cabret. The Artist war 10-mal nominiert, Hugo Cabret 11-mal und haben jeweils 5 Oscars gewonnen. Also auch ganz interessant, dass das offenkundig kein Thema war, was nur Azanavisiu beschäftigt hat in der Zeit, sondern auch umherging. Dann ist das der erste komplette Schwarz-Weiß-Film, der den besten Film gewonnen hat seit Billy Wilders Das Apartment 1960.
Nein.
Also über 50 Jahre vorher. Ja. Liegt natürlich auch daran, dass Schindlers Liste 1993 ja nicht komplett schwarz-weiß ist, sondern ja auch Rottöne drin hat. Das war nämlich dann auch der letzte Film, der den besten Film gewonnen hat, der überwiegend schwarz-weiß war.
Ja.
Dann ist das Drehbuch nur 42 Seiten lang und ist damit eines der kürzesten Drehbücher, die für die großen Awards überhaupt nominiert wurden. Es ist der erste bester Filmgewinner bei den Oscars, der in diesem 4:3 Format ist, seit Marty 1955. Und es ist der zweite Stummfilm überhaupt, der den Preis als bester Film gewonnen hat, nach Flügel aus Stahl 1927.
Es ist schon beeindruckend, ja. Ja.
Und The Artist gilt als der meist bepreiste oder meist ausgezeichnete Film in der französischen Filmgeschichte.
Cool. Wirklich spannend. Ja, also das, das zeigt ja nochmal die Bedeutung auch dieses Films. Wir sind mittlerweile im Jahr 1931 angelangt und wir hatten eben auch das erste Mal einen Menschen singen gehört, zumindest in der Musik. Also eine Stimme haben wir wahrgenommen. Also das war unter die Collage gelegt, wie Pepi Miller weiter einen Aufstieg macht und Erfolge feiert. Und George mittlerweile quasi sein letztes Hemd verkauft hat. Also nicht sein letztes Hemd, aber seinen Anzug im Pfandhaus für wenig Geld abgegeben hat.
Ja, ich habe noch eine Sache auch noch mal zu den Preisen, das ist nämlich der erste beste Filmgewinner bei den Oscars, der komplett durch nicht englischsprachige Länder produziert wurde, nämlich Frankreich und Belgien.
Ja. Ja.
So, jetzt hatten wir schön diese Szene gerade mit, sie sind entlassen. Ja. Pardon. Und er lacht dann darüber erstmal noch. Oder nimmt es nicht, oder denkt, das ist ein Witz. Mhm. Ja, und er kann es gar nicht verstehen.
Ja, war gerade noch am Essen schneiden. Und als Auszahlung sozusagen, weil er ja auch in Schulden steht, sagt er ihm, er soll den Wagen behalten. Aber Clifton ist wirklich eine treue Seele, ne? Er will keinen anderen Job.
Genau. Ich meine, vom Alter her müsste er ja eigentlich auch Rentner sein.
Ja. Und ich finde, das ist auch ganz schön gemacht, ne? Also er wartet sozusagen vor der Tür und bleibt da stehen. Und dann irgendwann, wenn George nochmal rausguckt, ist er plötzlich weg.
Genau. Auch nochmal so eine technische Sache vielleicht. Gibt sowieso keine Stelle, an die jetzt besser passt. Es gibt auch keinen einzigen Zoom in dem Film.
Was ja auch Stil...
schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil es in der Zeit keinen Zoom gegeben hätte, weil es technisch nicht möglich war.
Ja, nee, finde ich gut. Also man muss ja auch sagen, also selbst auch aus filmischer Sicht ist eine Fahrt immer filmischer, also eben aus diesen Gründen, ne, aus diesen technischen Gründen, als, sage ich mal, der Zoom. Mhm. Finde ich persönlich auch immer schöner.
Du, kommt halt drauf an, wo es manchmal passt, auch anders.
Ja, ja. Okay, jetzt stellt halt George fest, dass er wirklich ganz alleine ist und jetzt gibt's die große Auktion.
Genau, wo sein ganzer Kram verkauft wird.
Und wir haben wieder George das, mit Exit hinten.
Ja, interessant ja auch, dass er jetzt nicht mehr den Frack trägt, sondern helle Anzüge. Mhm.
Und sein Bart ist auch breiter geworden. Er ist nicht mehr so schmal.
Auch schön, wie die ganzen Sachen hier verkauft werden. Man hat sich übrigens für das Produktionsdesign und die Art Direction hat man sich sehr an Sonnenaufgang und Unser täglich Brot, die Frau aus Chicago von Murnau orientiert. Also auch an Filmen aus den 20ern und 30er Jahren.
Ja.
Auch schön, wie die Musik hier zwischen Hoffnung und Trauer hin und her springt, weil es ist ja nachher ein hoffnungsvoller Moment, wie wir sehen werden bei der Auktion.
Ja. Und es ist ja wie so eine Haushaltsauflösung, ne? Es ist eigentlich eine Haushaltsauflösung. Eigentlich eine, ja, ja, nur halt, er ist quasi jetzt gestorben ohne...
Alles verkauft, ja. Nichts ist... Ja. Übrig. Ja, genau, er ist gestorben ohne, dass er tot ist.
Ja.
Auch wieder sehr schöner Schuss im Treppenhaus. Mhm.
Tja, wo soll er hingehen? Man fragt sich das selbst, ne? Und jetzt? Mhm. Ja, und man muss ja auch sagen, das Leben auf der Straße geht weiter, ne?
Mhm, natürlich.
Und wir sehen ja, wie der Mann in das Auto einsteigt und wir ahnen noch nicht, was das zu bedeuten hat.
Mhm.
Aber scheinbar hat Peppy den geschickt. Mir fällt jetzt gerade auch noch mal...
Und hat einige Sachen da. Hat, Lonely Star, auch sehr schön.
Genau. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die vielleicht auch noch so in die heutige Zeit sehr gut reinpasst. Das ist mir eben aufgefallen, als Peppy Miller vor ihrem Spiegel stand und sich den Punkt gemacht hat. Und dort war der dann ja durch die Spiegelung auf der falschen Seite. Mhm. Und das ist ja etwas, was wir heute auch über soziale Medien kennen, dass bei der Selfie-Kamera auch das Bild ja gespiegelt wird.
Mhm.
Und wir das Video dann auch nicht quasi in echt sehen. Und das ist ja auch so eine ästhetische Änderung, dass wir eigentlich oft in der Selbstdarstellung nur noch Spiegelbilder sehen und gar keine, sozusagen in Anführungsstrichen, richtig herum gezeigten Bilder. Na, also irgendwie...
Ja, vor allen Dingen, dass wir uns überhaupt durch die Screens sehen.
Genau, ja.
Ist ja generell, aber das ist ja generell auch ein Thema, ne? Hier haben wir auch wieder das Thema Spiegelung.
Ja.
Spiegelung und Screens, also das ist ja durchaus auch ein wichtiges Thema für den Film. Auch schön, wie sich die Kamera hier dreht.
Wirklich schön, ja. 1932. Ist auch wirklich schön, wie dieser Kreis um George Kopf herumgeht, ne?
Mhm. Ja.
Und er ist jetzt irgendwie in so einer einsamen Bar, raucht und trinkt, scheinbar einen nach dem anderen. Das Bild hinten hängt auch schief, ne?
Genau.
Und das ist jetzt auch so, ja, weiß ich nicht. Ist das auch eine Anspielung auf einen Film?
Nee, ich glaube nicht direkt. Aber es ist ja sowieso, ich meine, das ist ja jetzt auch was technisch, finde ich, so ein bisschen rausfällt, weil das hätte man ja in der Ära nicht so gut hingekriegt, diesen Effekt. Oder diesen,
okay, also, aber, ja, also das war...
Spezialeffekt. Genau,
aber das war im Prinzip so ein bisschen die Frage, ob das auch sowas ist. Aber George ist jetzt im Prinzip mit sich selbst und mit seinem Film eigentlich konfrontiert, weil dort... diese Miniaturen auftauchen, kurz genau. bevor er umkippt und auf dem Boden liegen bleibt. Und auch schön ist, dass der Barkeeper einfach weiter seine Gläser spült.
Naja, was soll er auch machen?
Ja. Und Clifton kommt rein.
Clifton gerufen.
Und er nimmt ihn mit, bringt ihn nach Hause in sein Klappbett.
Genau, also offenkundig in sein neues Zuhause. Jean Dujardin hat übrigens während der Dreharbeiten wohl durchaus in so einem 30er-Wohnhaus gewohnt. Oder zumindest. Und da auch sich versucht, so ein bisschen zu isolieren.
Ja.
Wohl, um sich auf die Rolle vorzubereiten.
Okay, ja. Guardian Angel?
Ja. Passt natürlich auch gut zu Peppy.
Mhm.
Generell kann man sagen, dass viele dieser Filmplakate so ein bisschen die Story
begleiten, ne?
Ja, kommentieren, mhm. ja. Ne, ganz am Anfang, wo sie ja mit dem Mantel in seiner Umkleide war, da war ja auch ein Plakat, Thief, also Dieb ihres Herzens und sowas. Also das passt schon.
Und er hat sich, das muss man sagen, George hat sich überwunden. Er ist ins Kino gegangen, guckt sich Peppy an und er lacht auch. Er hat erst gerade auch einmal gelacht. Aber auch wir sind immer noch Stummfilmzuschauer, ne? Das muss man sagen.
Genau, ja. Und uns fehlt das natürlich, die Informationen zu dem Film, weil wir nicht, weil wir natürlich keine Tafeln kriegen. Weil es ja kein Stummfilm ist, den sie sehen alle.
Ist auch schön, wie George von dem Sitznachbarn im Kino angestupst wird, ne, dass er mitlachen soll. So. Hm. Und das ist jetzt auch schön. Verzeihung, darf ich Sie kurz stören? Also, George denkt, er wird sozusagen erkannt, aber es geht um seinen Hund, weil er so süß ist. Aber er ist eigentlich, spielt keine Rolle mehr.
Ja, ist natürlich auch krass, ne? Wenn du überlegst, vor 5 Jahren war er noch der große Star. Ja. Jetzt wird er nicht mal mehr erkannt. Nur sprechen kann er nicht.
Ja. Jetzt sieht man wirklich, und hier hat man diesen Look, den du anfangs meintest, ne? Mit den 14 Bildern oder so.
Genau.
Ne? Dass das
genau, und das ist übrigens auch, und auch das Zorro-Thema hatte ich auch angesprochen. Und das auch natürlich dann wieder so in Richtung Douglas Fairbanks, der ja auch mit dem Zorro-Film dann seine Karriere richtig begann.
Ja. Ja, und George versinkt natürlich jetzt da in Selbstmitleid in seiner kleinen Wohnung. Und das ist, finde ich, auch toll gemacht mit dem Licht und dem Schatten. Also Projektor hat den Film durch und es bleibt nur noch die weiße Wand. Und jetzt beginnt sein Schatten. Sieh dich an, spricht er mit sich. Und sein Schatten genau. beginnt jetzt ja gleich ein Eigenleben zu machen. Genau, wie dämlich warst du, wie stolz.
Er fängt jetzt schon langsam an, den Wahn abzugleiten, wie wir sehen.
Ja, und sein Schatten verlässt ihn. Selbst sein Schatten verlässt ihn. Und er schreit ihm hinterher. Ich finde, das ist cool gemacht, ne?
Genau, vor allen Dingen, weil es natürlich auch gut passt, ne? Sein Schatten, also sein Abbild auf der Leinwand, das verlässt ihn ja.
Ja. Ja, und jetzt steht er vor der Leinwand und hat keinen Schatten.
Genau, kein Abbild mehr.
So, und jetzt überkommt es ihn und er schmeißt den Projektor um und alle Filmrollen reißt auseinander.
Genau.
Und man muss ja sagen, das sind ja wahrscheinlich diese schnell brennbaren Nitro-Filme, ne?
Davon ist auszugehen, ja. Das ist ja das Problem, was gleich passiert noch.
Also, ich meine, er macht das ja quasi bewusst. Also,
naja.
Er dreht jetzt durch. Ist am Ende.
Ich finde, gerade in der Einstellung hat er durchaus Ähnlichkeit mit David Arquette. Das So vom Optischen her.
Er guckt sich den Haufen an.
Auch wieder sehr schön, die Kamera.
Ja, stimmt, so leicht schräg, ne?
Und von unten auch so.
Und er zündet ein Streichholz an und schmeißt ihn in den Haufen. Der auch relativ zügig anfängt, ne, Feuer zu fangen.
Ja. Und er lacht.
Ja. Und der Hund bellt.
Auch schön jetzt diese orchestrale Musik, die jetzt hier einsetzt, die wir in der Form auch noch nicht hatten.
Nee, das stimmt. So, sein Hund läuft durch die offene Tür raus. Mhm. Und läuft die Straße lang.
Mhm, auch sehr schön. Auch eine schöne Einstellung.
Ja, mit dieser Parallelfahrt, ne? Mhm.
Und man fragt sich, was sucht er jetzt eigentlich genau?
Ja.
Wir wissen ja gar nicht, welchen Film er da jetzt hat.
Ja, aber es ist halt der Tanzfilm, ne? Das erfahren wir ja dann später.
Ja, ja.
Wo er Peppy mit kennenlernt und sein Hund bellt den Polizisten an.
Das wäre übrigens, auch ein Filmfehler, diese ganze Szene. Der wäre schon längst tot eigentlich wohl.
Der Hund?
Weil dieses, nee, der,
Ach so, George.
George, ja, weil dieses Filmmaterial wohl so auch noch übelst giftig ist, wenn das verbrennt.
Ja, okay, ja. Und die andere Frau, die dabei steht, sagt dem Polizisten jetzt, er soll hinlaufen, also hinter dem Hund herlaufen. Was er auch macht.
Die haben übrigens für die Musik ein Jahr im Vorfeld recherchiert.
Was man machen soll?
Ja.
Okay.
Oder wie man, was damals für Musik war.
So, der Polizist betritt das brennende Haus und zieht George raus. Und legt ihn erstmal auf den Rasen. Und er wird erkannt. Oh Gott, das ist George Valentine.
Ja. Auch natürlich die Ironie, dass er dann, wenn er kurz vorm Sterben ist, wiedererkannt wird. Ja.
Und er hat den Film immer noch in der Hand. Und der Hund hat ihm das Leben gerettet. So, jetzt ist Peppy Miller am Set.
Was natürlich auch insofern interessant ist, was den Film tatsächlich von den Originalen, in Anführungsstrichen, unterscheidet, ist das Thema. Ne? Dieses Thema Stille.
Ja, inwiefern?
Dass die alten Stummfilme ja gar nicht haben konnten. Mhm. Ganz schlicht und ergreifend, weil die Unterscheidung zwischen Stummfilm oder der Name Stummfilm, der kommt ja erst auf, als es die Tonfilme gab. Mhm. Vorher gab es keine Stummfilme, vorher gab es nur Filme.
Das ist gut.
Und das war, ne? Und deswegen war das kein Thema.
Ja.
Weil man es gar nicht behandeln konnte, weil es gar nicht eine Möglichkeit gab, das in der Form zu behandeln. Und das ist ein Thema, was überhaupt erst mit dem Tonfilm gemacht werden kann in der Form. Mhm.
Richtig. Peppy hat jetzt das Set verlassen und ist zum Krankenhaus gerannt, weil sie es in der Zeitung gelesen hat, was ja auch erstaunlich ist, ne? Mhm. Also er muss ja da schon ziemlich lange liegen oder länger liegen, weil das ja alles immer ein bisschen braucht. Heute würde man direkt irgendwie eine WhatsApp-Nachricht kriegen oder irgendwo eine Eilmeldung oder so.
Ja, gut.
Aber sie ist traurig. Sie
Wobei natürlich auch die Frage ist, wer das an die Presse überhaupt gegeben hat, weil er hat ja gar kein Management mehr oder sowas oder Ehefrau auch nicht und Clifton würde hier einschätzen, dass er sowas geheim halten würde und ja. Reporter war auch nicht dabei, also das muss ja dann, das kann ja eigentlich nur dann irgendeine Pressemitteilung der Polizei gewesen sein oder des Krankenhauses.
Ja, ich nehme das auch mal an, dass das irgendwie so ist.
Also dementsprechend, das was ja auch ein Grund sein kann, warum es länger dauert. Ne?
Ja, stimmt. Er ist außer Lebensgefahr, er braucht jetzt Ruhe. Und liegt da im Bett. Und jetzt erkennt, jetzt sieht Peppy die Filmrolle. Das hielt er umklammert, es war kaum von ihm loszukriegen. Und jetzt erfahren wir auch, ne, als Zuschauer, was das für ein Film ist. Sie guckt sich das an. Und das ist natürlich die Filmrolle, wo die Tanzszene drauf ist, die sie jetzt auch sieht.
Das ist natürlich auch sehr schön. Das ist natürlich auch sehr schön.
Ja.
Wie sie das jetzt hier durchgeht und sie sieht dann.
Also wir sehen es wie in einem langsamen Vorlauf in einem Projektor, ne? Frame for frame.
Genau.
Es ist wirklich, das ist cool gemacht. Meinen Sie, ich kann ihn zu mir nehmen?
Das ist übrigens wohl das Haus von Mary Pickford gewesen, der Lebensgefährtin von jetzt fällt mir der Name nicht ein. Also auf jeden Fall auch ein Stummfilmstar damals. Okay.
Also auf jeden Fall kann sich Peppy eine eigene Krankenschwester leisten.
Douglas Fairbanks.
Ah, okay. Und sie holt jetzt Peppy, weil George aufgewacht ist. Und vor allem, das ist jetzt auch irgendwie nochmal dramatisch, ne? Selbst das überfordert ihn. Er kommt immer noch nicht über sich hinweg. Weißt du, er ist von der Jugend, ne, gerettet worden. Und selbst da ist er sich noch zu stolz. Also er ist immer noch nicht angekommen. Und sie hat ihn aufgenommen.
Gut, was heißt, gut, was heißt stolz? Er wird sicherlich selber auch erstmal, ich meine, wir reden hier von jemandem, der gerade einen Selbstmordversuch überlebt hat.
Klar.
Ne?
Das muss natürlich auch nochmal. Ja.
Also, er weiß ja gar nicht, wo er ist in dem Moment. Er wacht ja jetzt, ne? Er hat ja das Bewusstsein verloren in seinem eigenen Haus, das gebrannt hat. Jetzt wacht er in einem fremden Haus auf. Ne? Also das würde ich jetzt nicht überbewerten, die Reaktion.
Nee, du hast das schon recht, ja. Aber jetzt erzählt sie.
Ich glaub, Renoirs waren das, die bei ihr an der Wand hingen gerade. Okay. Also auf jeden Fall soll das, glaube ich, so Impressionisten sein.
Ich finde, das ist auch sehr, sehr schön. Wir sehen, sie erzählt, ne? Und George hört zu, aber er merkt, das ist halt auch noch nicht so ganz seine Welt, ne?
Ironie ist ja, dass sie, glaube ich, sie hat gar keine Dialogzeile am Ende, ne?
Wohnt die denn?
Also wenn der Ton wirklich ein.
Nee. Das ist ja das.
Das ist ja auch
wie können sie diese beiden Ären oder Äras verbinden? Und es ist ja dann am Ende der Tanz, ne?
Ja, aber das ist ja auch eine gewisse Ironie, dass ausgerechnet ihre Figur, die ja so viel redet im Film, dann in dem Moment, wenn der Ton tatsächlich einsetzt, oder der Dialogton oder Sprache vielmehr, dass sie da ausgerechnet keine Dialogzeile hat.
Aber ihre Version ist, sie will Al davon überzeugen, Peppy Miller und George Valentine zusammen in einem Film auftreten zu lassen.
Ja, und er ist schon sehr skeptisch gewesen gerade.
Hier ist auch schön, wie die Entfernung messen für die Schärfe, ne? George ist Stummfilm, keiner will ihn mehr sehen. So, und jetzt ist Peppy, sie versucht, sie setzt sich durch, ne?
Ja, also sie droht ja richtig, ne? Mhm. Die ganze Produktion platzen zu lassen.
Ja.
Das ist übrigens auch ein Tamara Delempica-Bild gewesen, ja, was da über dem, ich glaube, Kamin ist es, hängt.
Es ist auch schön, wie sie sich jetzt nochmal verbessert hat, ne? Sie sagte ja erst, entweder er oder ich. Und dann zweite sagt sie so, nein, also entweder er und ich oder keiner von uns, ne? Und jetzt erklärt sie Al auch nochmal, du, ich verpresse dich hier gerade.
Ja, die ganzen Männer wissen jetzt gar nicht, ob sie es, wie sie das überhaupt auffassen sollen, ob sie es überhaupt ernst nehmen können. Mhm.
Und
darf man ja auch nicht vergessen, wir sind ja immer noch in einer Zeit, in der sowas wie weibliche Hysterie ein ernst genommenes Krankheitsbild war oder sowas.
So, also sie hat sich gegenüber Al durchgesetzt. Er ist auch sauer. Irgendwie man merkt, dass er damit nicht glücklich ist. Aber Peppy darf ihm das Drehbuch zeigen. Und Clifton fährt.
Ja. Hier sehen wir auch nochmal schön, dass er offenkundig auch Brandwunden hat von vom Umklammern dieser Metallkassette.
Genau, Clifton erklärt, dass er jetzt für Miss Miller arbeitet. Mhm. Und George gibt ihm das Drehbuch. George kriegt das Drehbuch von Clifton.
Ja.
Aber er legt es direkt beiseite.
Schmeißt es sogar weg.
Ja, man merkt auch, Clifton ist ein bisschen enttäuscht, ne? Irgendwie.
Natürlich.
Also, er sagt es ihm ja auch, ne? Also. Ja, genau. Hüten Sie sich vor Ihrem Stolz, Sir. Wenn Sie erlauben, Miss Miller ist ein guter Mensch.
Hm.
Ja, und das, genau, das ist eigentlich das, ich habe das eben, als wir das erste Mal drüber geredet haben, da habe ich das ein bisschen zu früh gesagt. Hier ist es wahrscheinlich besser angebracht, zu sagen, dass er es immer noch nicht geschnallt hat, ne? Mhm. Jetzt wird er ja nochmal mit seiner Vergangenheit auf eine sehr brutale Art und Weise konfrontiert, weil er merkt, er hat es nicht in der Hand. Oder er hatte auch sein Leben nicht. Beziehungsweise er ist jetzt darauf angewiesen, sich auf die neue Welt einzulassen. Und wird konfrontiert mit seinem alten Leben. Er geht durch das Haus.
Das ja gar nicht sein altes Leben ist. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Das ist ja ihr Haus.
Richtig, richtig. Aber sie, das sehen wir ja dann jetzt gleich, hat
natürlich viele Sachen von ihm gekauft.
Genau, ja. Das ist natürlich was seinen Stolz wahrscheinlich auch wahnsinnig kränkt, ne?
Ist es das?
Ja, weiß ich nicht.
Ich meine, sie ist sein größter Bewunderer, ne? So muss es ja auch, also so soll...
Ja, aber also, das finde ich ja das Dramatische. Also ich finde das Dramatische ja nicht unbedingt, weißt du, dass sozusagen seine Zeit abgelaufen ist, also seine künstlerische Zeit, sondern das Dramatische ist, dass er...
Sehr schön natürlich auch, wie die Sachen hier wie Gespenster genau, richtig, aussehen. Ja.
Also nee, was ich halt so dramatisch finde ist, also nicht, dass seine Zeit als Künstler abgelaufen ist und er sozusagen aus einer anderen Ära kommt, sondern... dass er einfach nicht sieht, dass er eine Bewunderin hat oder eine Frau, die zu ihm steht, ohne dass er sich erstmal ändern muss. Weißt du? Das ist, glaube ich, so, was ich so dramatisch finde. Er steht sich ja selbst im Weg.
Mhm. Ja, ja.
So, und wir haben es jetzt noch nicht so hundertprozentig geschnallt, aber da erkennen wir das von der Auktion sehr gut wieder, ne? Diese drei was sind das, Affen oder so?
Die waren ja auch dabei, wo er telefoniert hat und die Nachricht vom Börsencrash erhalten genau. hat.
Und das ist auch schön, dass diese Affen, die sind ja wie die Emoticons, ne? Das heißt, auch hier könnten wir wieder so eine kleine Verbindung zur Social Media und neuen Technik. Gut.
Das sind ja, diese drei Affen sind ja ein traditionelles Symbolbild auch.
Genau, ja. So, jetzt die Bediensteten von Pepe Miller entdecken George in der Abstellkammer oder in dem Raum, wo die ganzen Sachen von ihm lagern. So, und George zieht sich an und ja, legt seinen Verband ab.
Schmeißt ihn erstmal auf den Tisch noch.
Und ich würde sagen, er knallt die Tür. Also tendenziell schon eher, ne?
Ja.
So, wir hören wieder ganz leicht das Thema im Hintergrund, ne? Mit den Streichern. Mhm. Und geht an diesem Ausstatter.
Wir sehen schon diesen Anzug dann. Den schwarzen Anzug mit Frack.
Ja. Hier mit dieser Spiegelung, ne? Also er steht sozusagen Probe.
Genau. Und gefällt sich auch gleich schon wieder in dieser Rolle.
Mhm.
Das fällt mir tatsächlich auch jetzt erst beim Sehen so richtig auf, wie viel das Thema Spiegelung eigentlich im Film präsent ist.
Ja, du hast recht. Ja. Und ist das der Polizist, der ihn damals gerettet hat?
Ich glaube, er hat, bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall hat er, die Nummer hat auch irgendeine Bedeutung, das ist irgendeine Adresse gewesen. Das ist diese 783, das ist die Hausnummer der Paramount Studios. Ah.
Cool. Aber was jetzt schön ist, ist, dass der Polizist spricht und wir haben ja gerade den Mund in Großaufnahme gesehen und da passt das Format ja auch gut. Das wäre ja bei 16:9 oder auch CinemaScope wäre das ja nie so rübergekommen, diese Wirkung, ne? Von dem Mund. Aber da war George auch nicht so ganz
auf der Höhe.
Ja, das war auch so, So, Peppy kommt mit Blumen nach Hause. Und sie sieht
die Bandagen,
ja, die George abgelegt hat. Und er ist weg. Ja, und George geht zurück in
seine verbrannte Bude.
Ja, und was auch ganz cool ist, ist dieser alte Kühlschrank, den wir da hinten sehen. Den haben wir ja vorhin auch schon mal gesehen.
Auch schon mal gesehen.
Und die Hausangestellte erklärt das jetzt Peppy, was passiert ist. Und jetzt ruft sie Clifton und Clifton ist gerade nicht da.
Schön auch, dass Clifton dann auch entsprechend geschrieben wurde mit Großbuchstaben.
Ja, geschrien, ne? Das kennt man ja heute auch ganz gut.
Genau.
Ja. Großschreiben. Und auch schön, guck mal, man braucht den Ton wirklich.
Das ist eine Frage. Ja, man weiß ja, was gemeint ist. Mhm. Aber es ist in dem Fall, fände ich es ganz interessant zu wissen, ob das authentisch ist, ob das damals auch schon gab oder ob das eine Sache ist, die sich erst heutiger Zeit entwickelt hat. Also im Zuge von Messaging und Chatnachrichten, dieses in Großbuchstaben schreiben, quasi als Schreiben zu lesen.
Das ist eine gute Frage.
Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das...
Weiß ich auch nicht. Aber gut, bei uns funktioniert es, ne? Das können wir ja festhalten.
Ja, klar. Mhm. Aber es ist halt die Frage, ob das eine Adaption von etwas anachronistischem ist oder ob das eben tatsächlich auch in der Zeit schon funktioniert hätte. Mhm.
Ja, gute Frage. So ist auch schön, wie sich hier George den Mund quasi zuhält, während um ihn herum in dieser Montage die ganzen
Leute sprechen und lachen.
Genau. Und er hält sogar die Ohren zu, er kann es nicht hören. Er trägt es einfach nicht. Und er sieht jetzt den einzigen Ausweg, öffnet diese Schachtel, die noch da ist. Und Peppy fährt mit dem Auto zum
Hat sie überhaupt einen Führerschein?
Ich vermute jetzt eher mal nicht.
Nicht.
Und hätte auch den einen Wagen gerade fast touchiert, ne? Das sieht man ja auch.
Sag mal, ich hatte ja vorhin schon mal drüber gesprochen, über das Thema die bei den Preisen, die Einkategorisierung bei Komödie, Musical. Würdest du das auch so sehen? Oder hättest du den eher bei Drama einkategorisiert?
Nee, also Musical.
Also ja, also das ist ja Komödie / Musical, diese Kategorie.
Ja.
Also die Frage ist das eine Komödie?
Nee, würde ich nicht sagen. Hätte ich nicht das Gefühl.
Also klar, im ganz, ganz, ganz klassischen griechischen Sinne ja, weil es ja gut ausgeht und nicht schlecht, aber
nee, aber so, ne, so also, spontan würde ich das
aber nicht sagen. Ich würde den nämlich auch eher als Drama sehen und nicht als Komödie. Aber das ist ja oft so, dann diese Einkategorisierung wird ja dann gerne gemacht.
Um Film ja, dann besser zu.
Ja, damit der Film bessere Chancen kriegt, ja.
Ja, nee, das. So, und er will sich jetzt einen Schlusspunkt setzen, setzt die Pistole an.
Ziemlich explizit.
Ja, sogar, stimmt.
Wenn du das mal so überlegst. Ja.
Was haben wir eigentlich für ein... wir haben FSK 6, ne?
Ist es nicht eine 12er?
Auf meiner?
Auch schön.
Peng, ne? Ja.
Auch schön gerade.
Das ist wirklich schön, ja. Und Peppy hat einfach nur den Wagen an den Baum gesetzt.
Ja.
Also auf meiner Schachtel steht FSK 6.
Okay. Ja. Ja, gut.
Und
dann ist der Film ab 6.
Ja, jetzt, ist Peppy wieder zur rechten Zeit quasi zur Stelle.
Und wieder rettet ihm jemand das Leben.
Ja.
Und sie fühlt sich schuldig.
Mhm. Also, wenn man das jetzt mal so betrachtet, ne? Eigentlich hat George so viele Chancen wirklich verdient. Also.
Ja, das ist durchaus eine Frage. Also man kann tatsächlich auch kritisch zu diesen beiden Hauptfiguren sein, weil sie und ihre Art, mit ihm umzugehen, ist eigentlich auch nicht mehr gesund, ne? Muss man ja auch mal sagen. Das hat ja schon fast was Obsessives seinen ganzen Kram kauft auf der Auktion und ihn sich dann mit nach Hause nimmt und alles. Das ist ja durchaus auch noch mal, also da kann man durchaus auch mal drüber sprechen.
Ich finde es gut, dass wir das noch mal ansprechen, weil im Prinzip leistet George nichts. Und er hat auch nicht die Idee, aber Peppy bringt ihn wieder zurück auf die Bühne und vor allem George bleibt bei seiner Sturheit.
George macht das, was er ganz am Anfang auch schon gemacht hat, nur eben jetzt hört man es halt mit den Steppschuhen.
Richtig, ja, aber trotzdem muss er nicht sprechen. Ne? Also George hat nichts gelernt eigentlich.
Ja, ist auch natürlich auch die Frage, es kann natürlich sein, das wird jetzt nie explizit erwähnt, aber es kann natürlich auch sein, dass George einfach eine Stimme hat, die nicht funktioniert.
Ja.
Das war ja durchaus ein Problem. Problem auch für manche Stars, dass die einfach nicht so geklungen haben, wie man sich das vorgestellt hätte und dass deren Karriere deswegen auch dann relativ schnell vorbei war. Mhm. So, jetzt sind wir ja quasi bei Fred Astaire. und Ginger Rogers mehr oder weniger gelandet von den Filmähren her. Und beziehungsweise das, also die Tanzsequenz haben sie wohl 5 Monate lang geprobt.
Oh.
Vor den Dreharbeiten. Fast jeden Tag. Und zwar wohl im selben Studio, in dem Debbie Reynolds und G. Kelly für Singing in the Rain auch gearbeitet haben.
Ach, schön. Ja. Und es ist auch wieder eine lange Sequenz, ne? Also wir sehen sozusagen alles auf einer Einstellung. Also wir sind ja jetzt quasi, die drehen das ja gerade ab, ne? Also deswegen, da wird ja noch nicht geschnitten.
Hm.
Die Kamera fährt sogar hoch.
Wir sehen ja auch eine Kamera, Wobei jetzt es, Schnitt, doch, jetzt haben wir einen Schnitt. Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob wir überhaupt durch die Kamera sehen oder ob wir eigentlich eine andere Einstellung sehen.
So.
Auch schön das Atmen jetzt.
Jetzt hören wir ihn atmen. Und?
Spannung steigt.
Doch, wir haben ihn reden gehört, genau. Mit Vergnügen.
Ja, einen Satz, aber sie haben wir halt nicht gehört.
Ja, wir drehen. Ruhe bitte.
Auch schön, dass John Goodman noch ein paar Zeilen hat.
Ja, stimmt.
Hm. Und was jetzt auch gleich sehr schön ist.
So, wir fahren zurück
im Set. Ja, nämlich, genau. Oder wir fahren ins Studio, ne, mit dem noch größeren Kamerakran sozusagen.
Wir hören natürlich auch Atmo. Wir haben jetzt das erste Mal keine Musik, richtig, ne?
Ja. Und das fand ich jetzt auch sehr schön. Das erste Wort, was wir gesprochen hören, ist Cut und das letzte Wort ist Action.
Sehr schön. Finde ich gut. Finde ich toll. Der Abspann läuft. Mhm. Also,
Ja, Doris müsste seine Frau dann gewesen sein.
Ja.
Penelope Ann Miller.
Cool. Markus,
wir sind am Ende. Das war The Artist.
Sehr, sehr klasse. Ich danke dir, dass wir den gucken konnten. Ich fand's, wir haben nochmal tolle Sachen rausgestellt. Also,
Wie jedes Mal sieht man dann doch immer mehr, wenn man nochmal.
Richtig. Ja. Und ich finde auch gut, dass wir nochmal diese Rolle von George kritisiert haben, dass er am Ende ja nicht einsichtig ist. Ne? Also, er kriegt einen Kompromiss geliefert.
Ja, wobei ist das schlimm?
Nö. Nicht unbedingt, nein. Richtig, aber ich muss auch noch mal sagen, also der Film hat nach wie vor eine sehr große Wirkung auf mich und ich finde das großartig. Sehr, sehr spannend. Ich würde auch jetzt, ich weiß nicht, hast du noch irgendwie abschließend irgendwelche Worte?
Nee, eigentlich nicht. Ein Stummfilm über die Stummfilm-Ära bleibt ein interessantes Projekt weiterhin. Mhm. Und ja, dem Film steckt eine ganze Menge drin. Ich glaube, wir haben auch nur an der Oberfläche gekratzt. Ja,
auf jeden Fall.
Und ja, nee, sonst habe ich da eigentlich nicht viel zu sagen.
Nee, ich eigentlich auch nicht mehr. Finde ich super. Der Film nimmt mich unglaublich mit und ich kann ihn nur empfehlen, sich mal anzuschauen. Ich würde gerne am Ende noch ganz kurz den Hinweis geben, dass man I Went to Films jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen kann. Und zwar auf unserer Steady-Seite. Wir freuen uns über eine kleine monatliche Abgabe von euch, wer Lust hat. Die Infos dazu findet ihr auf iwenttofilms.de oder auch in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank euch.
Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de
und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.